auch wenn wir jetzt auf einen Klimahaus-B-Standard zurückgingen, würde sich der Bauherr langfristig nichts sparen. Es würde mehr kosten.
Willkommen zurück bei die SWZ trifft. Diesmal zu Gast ist Ulrich Santer, der Generaldirektor der Klimahausagentur. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Herr Santer, hallo, vielen Dank fürs Dabeisein.
Gerne, guten Nachmittag.
Und bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Bald erscheint die 100. Folge dieses Podcasts und zu diesem Anlass organisiert die SWZ am 22. Januar einen Live-Abend in Bozen mit einer spannenden Diskussionsrunde. Alle Infos dazu sowie den Link zur Anmeldung finden Sie auf swz.de sowie in den Shownotes. Die Teilnahme ist kostenlos. Und nun zurück zu unserem Gast. Ulrich Santer ist Jahrgang 1970, er machte in Wien einen Abschluss als Diplom-Ingenieur in Informatik sowie ein Doktorat am BOKU-Institut für konstruktiven Ingenieurbau. Dort war er gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent. Anschließend war Santer 10 Jahre selbstständig sowie 7 Jahre Bereichsleiter bei der Brenner Autobahn AG und als solcher zuständig für Informatiksysteme und andere technische Bereiche. Und seit 2012 ist er nun Generaldirektor der Klimahausagentur. Wir steigen gleich beim Sachthema ein, ehe wir später dann auf Sie persönlich zu sprechen kommen auch. Wie steht es denn in Südtirol um die Energieeffizienz des Gebäudebestandes?
Ja, wie steht es um den Gebäudebestand? Wir haben in Südtirol an die 95.000 Wohngebäude mit 233.000, ein bisschen mehr Haushalten. Circa die Hälfte oder etwas weniger als die Hälfte dieser Gebäude fällt jetzt von der Energieeffizienz her in die schlechteste Effizienzklasse, in die Klasse G. Dann haben wir ungefähr ein Drittel der Gebäude, die in den nicht recht viel besseren, auch sehr ineffizienten Klassen D, E und F liegen. Und wir können sagen, dass ein Viertel der Südtiroler Gebäude als effizient bzw. als sehr effizient bezeichnet werden können. Das sind also die Gebäude, die mehr oder weniger in den letzten 20 Jahren neu gebaut wurden oder eben saniert wurden. Die teilen sich dann ungefähr auf Hälfte, Hälfte in ein Klimahaus C und in ein Klimahaus A oder B. Natürlich ist jetzt auch interessant, sich anzuschauen, wie diese Gebäude dann den verbleibenden Energiebedarf jetzt abdecken. Auch das ist ganz interessant. Wir haben ja 2017 den Mindeststandard beim Neubau angehoben auf ein Klimahaus A. Interessant zu sehen ist, dass beim Neubau jetzt der Platzhirsch die Wärmepumpe ist. Die hat seit 2017 einen Anteil von 12% auf 34% erreicht. An zweiter Stelle haben wir dann die Fernwärme mit 30%, dann haben wir die Biomasse mit 25% beim Neubau und die restlichen 10% entfallen dann auf Gas, auf Erdgas. Öl spielt beim Neubau keine Rolle. Bei den Sanierungen ist das Bild ein leicht anderes. Wie gesagt, dort wird ungefähr zur Hälfte in einer Klimahausklasse C oder in einer Klimahausklasse B saniert. Auch hier hat sich der Wärmepumpenanteil in den letzten Jahren, das ist tatsächlich ein Trend, ganz stark erhöht. Hier sind wir von 2% auf 23% angestiegen. Und dann haben wir ungefähr ein Viertel Fernwärme, ein Viertel Biomasse und hier noch ein Viertel auch fossile Energien im Bestand. 20% Gas und 5% ungefähr Ölheizungen, die jetzt allerdings nicht neu angebaut werden, sondern das sind einfach Heizungen, die beibehalten werden, die einfach nicht ausgetauscht werden.
Hola, ich bin's, die Silvi Gasser, Autorin und Bloggerin. Und wenn ich meine Weihnachtsgeschenke mache, ist meine Kuchel gefüllt mit pur Südtirol-Produkten, weil meine Liebsten leih das Beste aus der Region kriegen. Komm vorbei zum pur Südtirol-Genussmarkt in Meran, Lana, Bozen, Brixen und Bruneck und schenk dir eins bewusst.
Sie haben die Zahlen zum Gebäudebestand genannt, ganz zu Beginn. Wie stehen wir damit im Vergleich zu anderen Regionen, auch zum deutschsprachigen Ausland?
Ja, wir stehen damit eigentlich sehr gut da, sowohl bei der Energieeffizienz wie auch bei der Abdeckung aus erneuerbaren Energien im Wärmebereich. Also beispielsweise viel besser als das Trentino oder auch als das benachbarte Tirol. Allerdings haben natürlich auch wir Luft nach oben. Auch bei uns liegt die Sanierungsrate weit unter 1%. Aktuell sind es 0,7% wieder nach dem Superbonus. Tatsächlich sind ja noch 2/3 bis fast 3/4 unserer Gebäude energetisch sehr ineffizient. Und wenn wir das europäische Ziel auch umsetzen wollen, den Gebäudebestand klimaneutral zu stellen bis 2050, sofern das überhaupt ein realistisches Ziel ist, dann müssen wir natürlich diese Sanierungsraten noch deutlich steigern.
Mhm. Sie haben ja eine Superbonus als Stichwort genannt. Dass ihr dazu passt, 110% hat der betragen für energetische Sanierungen. Wie bewerten Sie diesen Superbonus, der inzwischen deutlich gestutzt worden ist? War er sinnvoll?
Ja, ich muss sagen, ich bin dem Superbonus von Anfang an recht skeptisch gegenüber gestanden, vor allem was jetzt die Förderhöhe von 110% ohne jegliche Deckelung anbelangt. Man ist bei der Einführung 2020 davon ausgegangen, dass sich der Superbonus sozusagen selbst finanziert. Also Minister Fracaro hat gesagt, ci costerà 7 miliardi di euro e si pagherà da solo. Heute wissen wir, es wurden 495.000 Gebäude ungefähr saniert, die mit 123 Milliarden auf den Staatsfinanzen lasten. Also da hat man sich um eine Größenordnung verschätzt. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass es auch durchaus eine Kritik gibt, was die Treffsicherheit dieses Instruments anbelangt. Ursprünglich war der Superbonus, das muss man dazu sagen, ja als Konjunkturmaßnahme gedacht. Und dass solche vielleicht für einen sehr kurzen Zeitraum hätte es ja auch Sinn gemacht. Warum die 110%? Man wollte klarerweise mit Abtretung des Steuerguthabens und mit diesem hohen Fördersatz die zwei Haupthürden beim Sanierungsstau bei den Kondominien, bei den Mehrfamiliengebäuden überwinden. Mhm. Tatsächlich wurden dann aber doppelt so viele Einfamilienhäuser saniert als Kondominien. Das heißt, die Treffsicherheit war nicht gegeben. Es hat dann über 30 Abänderungen gegeben. Und jetzt von der Handhabung will ich jetzt gar nicht näher eingehen, auf die vielen Abänderungen, auf die Rechtsunsicherheit, auf die fehlende Planbarkeit. Und wenn die Einführung vielleicht etwas unverantwortlich war dann das abrupte Herunterfahren vielleicht auch ein bisschen unverantwortlich. Aber trotzdem ist es klar, dass hier dann die Notbremse gezogen werden musste. Und leider wurden jetzt auch die normalen steuerlichen Abschreibungen, Bonusgas, Ecobonus und so weiter, drastisch gekürzt. Ich glaube auch, dass man grundsätzlich der Bauwirtschaft auch einen Bärendienst erwiesen hat. Es wurden zwar 100.000 Arbeitsplätze geschaffen, aber seit Ende 2023 haben 11.000 dieser Unternehmen italienweit auch wieder geschlossen. Mhm. Das heißt, die wurden ja nur gegründet wegen des Superbonus und die dürften dann auch in vielen Fällen auch eine Arbeit von fraglicher Qualität abgeliefert haben. Also wenn man ein Handbuch schreiben möchte, wie man einen Fördermechanismus nicht aufbauen sollte, dann ist der Superbonus ein sehr gutes Beispiel. Und was natürlich schade ist, dass jetzt allgemein die Förderung zurückgefahren werden. Wir müssten nämlich die Sanierungsraten deutlich steigern, um auch die europäischen Sanierungsziele zu erreichen, die ja verbindlich vorgegeben sind. Ohne Förderung wird es nicht gehen, weil die Familien einfach überfordert sind, wenn es hier keine finanziellen Hilfen gibt. Und insofern würde ich mir halt wünschen, dass man daraus die Lehren zieht. Persönlich könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man einen langfristig stabilen Fördermechanismus, auch in einer angemessenen Höhe, das können die 50% sein, vielleicht auch etwas weniger, wieder auflegt, gedeckelt nach oben vom Fördertopf, damit auch nicht nur die Bauwirtschaft hier eine Planungssicherheit hat, sondern auch der Finanzminister, einen Fördermechanismus, den man vielleicht entkoppelt vom Steuerguthaben und von der steuerlichen Abschreibung, damit er auch sozial gerechter wird und den man dann mindestens für 5 Jahre garantiert, im besten Fall eben noch länger.
Sie haben meine nächste Frage schon vorweggenommen, eben wie eine Fördermaßnahme idealerweise aussehen kann, die ökonomisch nachhaltig und eben auch sozial gerecht ist. Also die potenziellen Möglichkeiten wären da, diese beiden Komponenten irgendwo vereinen zu können.
Ja, auf alle Fälle. Also man muss ja grundsätzlich dazu sagen, wenn wir diese Sanierungsziele erreichen müssen, und das bereits vor 20 Jahren hat man auf europäischer Ebene Sanierungsraten von 3% angestrebt, die natürlich in keinem europäischen Land umgesetzt wurden, weil es schlicht und einfach auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit ist. Mhm. Und wenn sich die Einsparmaßnahme nicht durch die Energieeinsparung oder durch die Verteuerung der Energiepreise dann rechnet, dann muss man hier unterstützend und flankierend eben mit mit Fördermaßnahmen arbeiten, sonst werden wir diese Ziele nicht erreichen oder wir müssen dann einfach die Ziele, so ehrlich muss man sein, dann auch zeitig nach hinten schieben. Mhm.
Ohne Steuergeld geht also gar nichts.
Wird es schwierig werden.
Mhm. Die Klimahausagentur hat ja selbst ein Servicepaket angeboten für den Superbonus. Welche Erfahrungen hat man damit gemacht?
Für uns war insofern, das ist auch ein positiver Aspekt des Superbonus, dieser Steuermechanismus ein Glücksfall, weil er ja nach den staatlichen Regeln abzuwickeln war, jetzt auch von der technischen Seite. Also die Nachweise waren nicht nach dem Klimahausstandard zu erbringen. Ich denke, nach der Erfahrung des Superbonus sind auch ganz viele Südtiroler Planer und Architekten und Techniker und auch Bauherren wieder froh, dass wir in Südtirol den Klimahausstandard haben, auch wenn sie vorher gemeint haben, so etwas Bürokratisches gibt es nur bei uns. Wir wurden eines Besseren belehrt. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, hier eine umfassende Beratung auch anzubieten. Ich glaube, wir haben hunderte von Beratungen gemacht. Viele haben dann auch wieder die Finger davon gelassen. Die Fallstricke waren ja sehr, sehr viele, technischer Natur, aber nicht nur technischer Natur. Ganz viele Projekte sind dann bei einer genaueren Prüfung auch gar nicht in Frage gekommen, das aus den verschiedensten Gründen, weil die urbanistische Konformität nicht gegeben war und so weiter, beziehungsweise weil andere Voraussetzungen nicht erreicht werden konnten. Und tatsächlich muss man sagen, dass die technische Komplexität einfach sehr, sehr viele Bauherren überfordert hätte, auch Techniker überfordert hätte. Und von daher denke ich, haben wir hier ein sehr gutes Paket angeboten. Allerdings wurden tatsächlich nur circa 20% der Projekte, die wir dann anfänglich betreut haben, dann auch konkret abgeschlossen. Viele sind dann auch umgestiegen auf andere Fördermechanismen, also auf andere staatliche Förderungen oder eben auch auf die ungleich einfache Landesförderung. Mhm.
Sprechen wir etwas über das Klimahaus. Es gibt ja immer wieder die Kritik, dass das Klimahaus in der Praxis wenig nachhaltig ist, weil zum Beispiel kaum recycelbares Dämmmaterial eingesetzt wird. Was sagen Sie dazu?
Ja, dazu muss man grundsätzlich immer sagen, dass Klimahaus ja ein agnostischer, ein technologieneutraler Standard ist. Das heißt, wir schreiben ja niemandem vor, welches Dämmmaterial er verwenden soll. Und alle gängigen Bauprodukte werden ja für den Weltmarkt produziert und nicht eigens für Klimahaus. Die werden auch nicht nur bei uns verbaut, sondern auf der ganzen Welt. Und insofern steht es ja jedem Planer, jedem Bauherrn auch frei, für sich das beste Material, die beste Konstruktionsweise zu wählen, um ans Ziel zu kommen. Das war auch ganz maßgebend bei der Definition, auch bei der Überarbeitung und Vereinfachung des Klimahausstandards, dass, ich sage immer, jeder Standard ist so etwas wie der natürliche Feind der Innovation, dass eben auch innovative Ansätze nicht durch den Rost fallen und alle Produkte ankommen. Aber es stimmt schon, punktuell gibt es natürlich auch Schwierigkeiten bei bestimmten Materialien. Also wenn ich hier an alte Dämmstoffe denke, die früher noch mit bromierten Brandschutzmitteln, Brandhämmern behandelt wurden, die können nicht so ohne weiteres thermisch verwertet oder auch stofflich nicht genutzt werden. Das hat man in der Zwischenzeit gelöst. Zum einen, weil der technologische Fortschritt bei der Produktion, bei den Produkten an und für sich natürlich stetig weitergegangen ist. Man hat diese Brandschutzmittel, diese bromierten 2018 verboten. Und auf der anderen Seite gibt es auch auf der Recycling-Seite ständig Fortschritte bei den Verfahren, damit man diese Dämmstoffe, die man grundsätzlich sehr, sehr gut beim Abbruch trennen kann, nicht nur energetisch verwerten kann, also thermisch verwerten, sondern eben auch wieder in den Stoffkreislauf zurückbringt. Wie gesagt, das ist jetzt keine Vorgabe vom Klimahaus. Es entscheiden sich aber auch immer mehr Menschen für nachhaltige Produkte. Das ist sicherlich auch ein Trend für Produkte mit einer Umweltproduktdeklaration, also wo neben den technischen Eigenschaften eben auch diese Parameter angegeben werden, die den ökologischen Fußabdruck dieser Baustoffe dann betreffen.
Oft hört man auch von Häuslebauern, ich will kein Klimahaus, ich lasse mich sicher nicht in Kunststoff einwickeln. Kann man dies also entkräften, wenn man die richtigen Materialien einsetzt,
auswählt? Ja, ja, absolut. Also Sie können heute, ob es in Massivbauweise, Leichtbauweise, Holzbauweise ist, ein Klimahaus auch in der höchsten Effizienzklasse errichten. Sie müssen hier keine synthetischen Dämmstoffe verwenden. Sie können ein Ziegelhaus mit Wärmedämmverbundsystem, ohne Wärmedämmverbundsystem, mit Dämmziegel Spiegeln und so weiter verwenden einen Holzrahmenbau mit Innendämmung. Das kann Holzfaserdämmung sein, das kann eine Glaswolle sein, das können mineralische Dämmstoffe sein oder eben auch synthetische. Das steht letzten Endes dann jedem frei und ist natürlich auch eine Frage der Brieftasche. Nicht alle Dämmstoffe haben natürlich denselben Preis und nachhaltige Dämmstoffe haben in der Regel halt auch einen leicht höheren Preis. Aber die Entscheidung muss letztlich dann der Bauherr und der Planer treffen, beziehungsweise beide gemeinsam.
Ja, die Kosten sind wiederum ein weiterer Kritikpunkt. Eben ein Klimahaus kann teuer sein. Viele sagen, man könne auch mit weniger strengen Vorgaben nachhaltig bauen. Haben wir uns zu sehr in Regelwerken verloren?
Dem muss ich grundsätzlich fast zustimmen. Oder ich kann zumindest das nicht ganz von der Hand weisen. Wenn heute jemand baut, dann muss er ja eine schier unüberschaubare Anzahl an Bauvorschriften einhalten, muss jetzt die Standsicherheit anbelangt, was den Schallschutz anbelangt, was den Brandschutz betrifft, die Barrierefreiheit, die Energieeffizienz, die Hygienevorschriften, die Anzahl der Autostellplätze und so weiter. Und diese zunehmende Komplexität ist natürlich eine Belastung auch für die Techniker und ist natürlich auch ein Kostentreiber. Das sind natürlich auch wir gefragt, uns kritisch zu hinterfragen. Und das haben wir ja gemacht. Wir haben ja, vor wir 2017 den Mindeststandard angehoben haben, sowohl die Landesenergieeffizienzrichtlinie wie auch den Klimahausstandard gründlichst überarbeitet. Wir haben ganz viele Giftzähne gezogen. Wir haben viele Vorgaben einfach weggelassen, wo wir gesehen haben, dass einfach der zusätzliche Nutzen im Vergleich zum Aufwand vielleicht nicht gegeben war. Und tatsächlich ist heute ein Klimahaus A günstiger, als es noch vor 2017 ein Klimahaus B war. Trotzdem muss ich dazu sagen, das Drehen an der Effizienzschraube wird das Problem der Kosten, des Kostendrucks, des leistbaren Wohnens und so weiter nicht lösen. Wir wurden ja öfters schon mit dieser Frage konfrontiert und haben das auch mehrfach uns schon im Detail angeschaut. Wenn wir heute auf einen Klimahaus B-Standard zurückgingen, dann kann man das auch sehr gut am konkreten Beispiel festmachen. Dann haben wir an einem konkreten Einfamilienhaus die Einsparungen festgemacht. Das sind dann 34 Euro pro Quadratmeter für ein bestimmtes Gebäude, Pelletheizung und so weiter, 135 Quadratmeter Nettogeschossfläche. Diese anfängliche Einsparung von 9.000 Euro, die wird dann allerdings in relativ kurzer Zeit wieder zunichte gemacht. Oder Einsparung wird in 9 Jahren wieder zunichte gemacht, wollte ich sagen. Und über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes gerechnet, also über 30 Jahre, habe ich sogar Mehrkosten von 10.000 Euro. Das heißt, auch wenn wir jetzt auf einen Klimahaus B-Standard zurückgingen, würde sich der Bauherr langfristig nichts sparen, es würde ihn mehr kosten und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass wir uns hier nicht im luftleeren Raum bewegen. Wir setzen mit dem Klimahausstandard ja europäische Vorgaben um, wo ja jetzt die Effizienzvorgaben weiter angehoben werden, nochmal um 10% verschärft werden und zukünftig müssen alle Neubauten sogar Null-Emissionsgebäude sein. Also von daher müssen wir andere Wege finden, wenn wir das Bauen wieder leistbarer machen wollen. Und man muss auch dazu sagen, dass der Energieeffizienzanteil an gesamten Gestehungskosten nur einen sehr, sehr geringen Anteil ausmacht. Also hier, wie gesagt, liegen die Einsparungen im Promillebereich und nach bereits wenigen Jahren verpuffen diese anfänglichen Einsparungen wieder. Und der Umwelt und dem Klima hat man natürlich auch keinen Gefallen damit getan.
Wo geht es denn im Bereich des Bauens generell hin? Wie werden sich die Gebäude in den nächsten 10, 20 Jahren auch noch länger nach vorne geblickt verändern?
Ja, auch hier würde ich anfangen bei der Energieeffizienz. Heuer im April wurde eine europäische Gebäuderichtlinie verabschiedet. Ich habe es vorhin angesprochen. Zukünftige Gebäude müssen ab 2030, öffentliche Gebäude schon ab 2028, sogenannte Null-Emissionsgebäude sein, in der Klasse A0, wie es auf europäischer Ebene definiert wurde. Das heißt, diese Gebäude müssen noch einmal 10% effizienter sein, als es der bisherige europäische Standard, das Nearly Zero Energy Building, das fast Null-Energie-Gebäude ist, das wir in Südtirol mit einer Klimahausklasse A umsetzen. Zunächst einmal Entwarnung hier, also baupraktisch wird das keine Auswirkungen haben. Das heißt, der Grenzwert für den Heizwärmebedarf wird halt von 30 auf 27 Kilowattstunden sinken. Hier liegen wir heute im Schnitt bei 21, 22, also das hat baupraktisch keine Auswirkungen. Allerdings werden diese Gebäude in Zukunft ihren Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen abdecken müssen. Sie dürfen lokal keine fossilen Emissionen mehr erzeugen. Also über einen Fernwärmeanschluss kann noch ein Anteil an fossilen Energien verwendet werden. Lokal bei einem Kessel im eigenen Heizkeller nicht. Und zusätzlich, das ist jetzt beim Neubau vielleicht die zweite große Neuerung, muss zukünftig, zunächst einmal fängt man mit den großen Gebäuden an, ab 2028 für Gebäude ab 1000 Quadratmeter, ab 2030 dann für alle Gebäude, eine Lebenszyklusanalyse machen, um eben den ökologischen Fußabdruck und auch die klimawirksamen Gebäude ganzheitlicher zu beschreiben, also von der Errichtung über die Nutzung bis hin zum Rückbau und zum Abbau. Auch das ist jetzt für Südtirol im Grunde keine große Neuerung. Das machen wir schon im Rahmen der Klimahaus Nature Zertifizierung. Und wir haben in Südtirol bereits heute einen Anteil von 35%, die nach diesem Standard errichtet werden. Also hier sind eigentlich die Planer schon recht gut vorbereitet auf diese europäischen Neuerungen. Vieles davon machen wir, gesagt, schon heute, auch schon mehr. Und das ist grundsätzlich vielleicht ein bisschen auch der Trend jetzt beim Neubau, dass man einfach sieht, es wird mehr auf die Auswahl der Materialien auch geachtet, es wird mehr auch auf Aspekte geachtet, die Innenraumqualität, die Schadstoffbelastung, auch die durch Baustoffe oder Materialien auch verursacht werden kann, geachtet. Es wird darauf geachtet, dass der Wasserverbrauch reduziert wird, die Bodenversiegelung und eine Reihe weiterer Aspekte, die eben mit diesem Klimahaus Nature Standard eben schon abgebildet sind. Dieser Trend wird sich sicherlich auch in Zukunft noch verstärken. Auch der Trend vielleicht hin zum Rückgriff auf Baumaterialien, auf natürliche Baumaterialien oder auf die Holzbauweise. Mhm. Auch hier hat das Land Fördermechanismen jetzt auch aufgelegt, zunächst mal beginnend für öffentliche Gebäude. Die große Herausforderung bleibt aber sicherlich in Zukunft immer noch jene zu verstehen, wie wir den Gebäudebestand dekarbonisieren, wie wir das Ganze umsetzen wollen und vor allem, wir haben es vorhin schon angesprochen, wie wir das Ganze finanzieren wollen. Also darauf gibt es leider noch keine zufriedenstellenden Antworten. Mhm.
Südtirol hat sich einen Klimaplan geschaffen. Sie und Ihre Agentur haben sicherlich mitgewirkt in der Ausarbeitung. Kann dieses Ziel der Klimaneutralität, das man sich für 2040 vorgenommen hat, immerhin noch nur noch 16 Jahre, bald 15 Jahre, ist das erreichbar, dieses Ziel?
Dass man klimaneutral werden will, das wurde ja auf europäischer Ebene mit dem Green Deal besiegelt und konsequenterweise hat dann natürlich auch die Landesregierung die Weichen auf die Zielsetzung Klimaneutralität bis 2040 gestellt. Ich denke, dass ganz viele Ziele und Teilziele des Klimaplans, vor allem die für 2030 und 2037, machbar und erreichbar sind. Vielleicht ist der Zeitplan etwas ambitioniert und sehr sportlich, aber ich sage, was wir machen müssen, wir müssen versuchen, es einzuhalten und diese Ziele zu erreichen. Ob es dann ein paar Jahre länger dauert, bis wir das Ziel erreichen, daran soll es sicherlich nicht scheitern. Wo ich selbst auch meine Bedenken habe, ist, ob wir dann diese letzte Lücke, die Zielsetzung von 2037 bis 2040 auch noch schließen und die CO2-Emissionen dann tatsächlich auf Null herunterfahren. Das, glaube ich, ist aus heutiger Sicht nicht realistisch. Das werden wir nicht erreichen. In einigen Bereichen werden wir es schaffen. Bei der Energiewende, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, in bestimmten Bereichen haben wir heute schon die Möglichkeiten, von fossilen auf erneuerbare Energien relativ problemlos und auch wirtschaftlich unter Anführungszeichen jetzt umzusteigen. Einige Maßnahmen sind leichter umsetzbar, andere sind vielleicht nicht ganz so leicht umsetzbar. Also insofern fällt die Antwort auf Ihre Frage natürlich auch ein bisschen differenziert aus. Aber grundsätzlich glaube ich, wir müssen uns auch auf die großen Dinge im Klimaplan konzentrieren. Hier sind wir wieder beim Thema der Energie. Über 80% der Emissionen sind direkt oder indirekt energiebedingt. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten. in allen Bereichen an der Effizienzschraube zu drehen, um den Energieverbrauch zu reduzieren, was uns dann eben auch wie im Gebäudebereich leicht möglich den Umstieg auf erneuerbare Energien eben auch ermöglicht. In anderen Bereichen ist es vielleicht nicht ganz so einfach und das Ziel der Dekarbonisierung darf sicherlich nicht darin liegen, dass wir dann eben versuchen, bestimmte Emissionen auszulagern, nehmen wir die industrielle Produktion oder auch die Emissionen, die in der Landwirtschaft eventuell anfallen, auslagern und andernorts produzieren lassen, damit wir hier lokal klimaneutral sind. Das darf nicht der Ansatz sein. Grundsätzlich verheimliche auch nicht, dass ich persönlich auch keine große Freude mit der Begrifflichkeit der Klimaneutralität habe, weil ich ganz schlicht und einfach glaube, dass die Existenz des Menschen grundsätzlich nur ganz schwer mit einer Umweltneutralität vereinbar ist. Aber wir können natürlich und wir müssen daran arbeiten, diesen ökologischen Fußabdruck drastisch zu reduzieren, dass man dann das, was man hier vor Ort nicht schafft, irgendwo mit dubiosen CO2-Kompensationsprojekten dann versucht noch auszugleichen, davon halte ich nichts. Das muss man auch beim Namen nennen, das ist Ablasshandel und das ist im Grunde in den allermeisten Fällen Greenwashing und nichts anderes. Also insofern werden wir nicht alle Ziele vielleicht erreichen, aber ich denke, die wichtigen, damit wir die Kurve kratzen, die werden wir schon packen.
Wir kommen noch das auf Sie persönlich zu sprechen. Sie sind seit 12 Jahren Direktor der Klimahausagentur. Was treibt Sie denn in Ihrer Arbeit an?
Ja, Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer Visionen hat, der muss zum Arzt. Ich glaube trotzdem, dass es ganz, ganz wichtig ist für ein Unternehmen, für eine Organisation und für alle Mitarbeiter, auch für die Führungskräfte natürlich, eine klare Vorstellung von dem zu haben, was man macht, was die Aufgabe ist, welches Ziel man sich gesetzt hat. Und es ist für jemanden, der im Tor steht, ganz, ganz wichtig zu wissen, steht er jetzt im Fußballtor, steht er im Hockeytor, steht er im Handballtor. Das zieht sich also von der Führungsebene bis in die unterste Ebene hindurch. Und wenn man die Frage nach dem Was geklärt hat, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man die Frage nach dem Wie klärt, wie man das Ganze umsetzt, dann wird es natürlich schon schwieriger. Ich denke, wir haben hier in der Klimaagentur, die ja 2014 dann zur Agentur für Energie ausgebaut wurde, ein sehr breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten, auch an Handlungsfeldern. Wir haben hier die Kompetenzen sukzessive ausgebaut und das ist natürlich ein spannendes Thema. Wir haben uns auch verstärkt international versetzt. Wir dürfen beispielsweise den Energiebereich europäischen Strategie für den makroregionalen Alpenraum koordinieren. Das heißt, auch die Vielfältigkeit und die Gewissheit, dass wir in einem Bereich unterwegs sind, wo wir tatsächlich etwas zum Besseren verändern können, das macht natürlich viel Spaß. Und was mich antreibt, ist natürlich auch das Vertrauen in die tolle Truppe, die wir haben. Wir haben sehr kompetente Mitarbeiter und ich denke, das ist auch das Um und Auf in einer Organisation. Es geht letztlich immer um die Menschen. Es geht auch um das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen. Es geht auch um die Berechenbarkeit nach oben, nach unten auf der horizontalen Ebene. Und ich denke, diese Rahmenbedingungen sind sehr, sehr gut erfüllt. Und insofern fühle ich mich auch nach 12 Jahren immer noch sehr wohl in der Klimahausagentur.
Wie haben Sie denn diese Rolle einer Führungskraft gelernt? Sie sind schon seit sehr vielen Jahren Führungskraft.
Das ist zum einen sicherlich Handwerk. Das sind Dinge, die man auch lernen muss und lernen kann oder auf die schmerzhafte Weise auch lernen muss manchmal. Grundsätzlich halte ich nichts von diesen Führungsmythen, dass eine Führungskraft jetzt eine charismatische Persönlichkeit ist, die jeden Tag auch den unmotiviertesten Mitarbeiter motivieren muss und übermenschliche Fähigkeiten haben muss und den größten Spezialisten noch im eigenen Betrieb ausstecken muss. Davon halte ich sehr wenig. Kompetenz ist natürlich wichtig, aber ich glaube, auch hier geht es eigentlich mehr um die Verlässlichkeit, um auch die Art des Umgangs. Eine Führungskraft muss sich selbst auch bereit sein, ständig in Frage zu stellen, auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, es gehört auch ein bestimmtes Sensorium dazu, dass man Entwicklungen oder auch ganz leichte Dissonanzen oder leichte Beben frühzeitig erkennt. Das auf der einen Seite und rechtzeitig agiert, um nicht reagieren zu müssen, und dass man auf der anderen Seite aber auch dieses Sensorium hat, um Chancen und Opportunitäten zu erkennen, frühzeitig zu erkennen und auch umzusetzen und die Weichen entsprechend zu stellen. Und das macht mir nach wie vor große Freude. Aber es ist natürlich auch eine ständige Arbeit an sich selbst. Auch ich muss ständig und darf ständig dazulernen. Mhm. Und ich glaube, als Führungskraft ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man einen bestimmten Grundoptimismus auch mitbringt. Ohne den geht es nicht, und den auch überträgt klarerweise an die Mitarbeiter. Aber noch einmal, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass dann vom Handwerklichen her alles passt, dass von der Aufbau, von der Ablauforganisation in einem Betrieb alles passt, dass eben die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen. Und zweitens sind jetzt alles langweilige Dinge, die jeder kennt, aber nichtsdestotrotz sind sie natürlich wichtig. Grundsätzlich glaube ich, dass man Motivation nur zerstören kann oder beeinträchtigen kann. Motivation ist etwas Intrinsisches, und man kann die besten Rahmenbedingungen schaffen, damit sie nicht verloren geht bei den eigenen Mitarbeitern, auch bei sich selbst. Aber wenn keine Motivation vorhanden ist, dann kann man die jetzt auch nicht erschaffen, unter Anführungszeichen, zumindest nicht langfristig. Und das betrifft natürlich die Mitarbeiter, die man führen darf, aber das betrifft einen natürlich selbst auch.
Sie sind einer, der bei politischen Entscheidungsfindungen in Südtirol mitdiskutiert. Welche Vision haben Sie denn für Südtirol, für unser Land?
Das ist jetzt die 1000-Gulden-Frage. Ja, meine Vision wäre die, dass auch meine Kinder in einem lebenswerten Südtirol leben dürfen, dass wir ganz viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, was auch in den verschiedenen Strategiepapieren drinnen steht, jetzt im Umweltbereich, im Klimaplan oder im Energiebereich, dass wir das auch schaffen umzusetzen, dass es uns dabei gelingt, die Bevölkerung auch mitzunehmen auf diesem Weg, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. Wir wissen, weltpolitisch stehen jetzt die Zeichen nicht nur auf Sonnenschein. Wir durchleben auch durchaus Zeiten, wo es jetzt auch in konjunktureller Hinsicht schwieriger wird, wo viele Menschen einfach auch ob der vielen Krisen, die sie zu durchleben haben, vielleicht auch etwas müde geworden sind von den vielen Krisen, aber auch von anderen Sachen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir, dass es uns gelingt, diese Gemeinschaftsaufgabe bis dahin zu lösen, und dass die nachfolgende Generation, dass meine Kinder dieselbe Freude haben, hier in Südtirol leben zu dürfen. Und das wäre es eigentlich auch schon.
Zum Abschluss stelle ich Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Wohin ging Ihre letzte Reise?
Meine letzte Reise ging nach Slowenien. Dort fand die Abschlussveranstaltung, die jährliche, der slowenischen Äußerpräsidentschaft statt.
Mhm. Welches Auto fährt ein Klimahausdirektor?
Ein Klimahausdirektor fährt einen VW Charan Diesel aus dem Jahr 2013, der 310.000 Kilometer auf dem Buckel hat und der, wenn er mich nicht im Stich lässt, mich noch lange durch die Gegend kutschieren darf.
Und würden Sie an den Klimaprotesten teilnehmen, wenn Sie noch Schüler oder Student wären?
Ich weiß nicht, wie ich auf diese Frage antworten soll. Wahrscheinlich würde ich das machen. Es wird Winston Churchill zugeschrieben, der gesagt haben soll, als er wäre in seiner Jugend mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz, wer es mit 30 immer noch ist, hat keinen Verstand. Im Umweltbereich sehe ich das nicht so schwarz-weiß. Ich bin nicht immer überzeugt, dass dieser Aktivismus tatsächlich zielführend ist, das muss ich dazu sagen. Wir haben uns ja auch sehr intensiv mit der Jugend auseinandergesetzt, und ich verstehe auch die Befürchtungen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Jugend ein Anrecht hat, auch optimistisch und positiv in die Zukunft zu schauen. Und ich kann sehr wenig mit diesen Weltuntergangsszenarien anfangen. Ich denke, wir müssen einfach schauen, dass die Jungen tatkräftig dazu beitragen, Lösungen für die Probleme, die unbestritten auf dem Tisch liegen, finden. Der reine Protest oder sich auf die Straße zu kleben, davon halte ich allerdings nicht wahnsinnig viel. Obwohl ich natürlich den Protest und den Frust der Jugend verstehen kann. Aber ich denke, man könnte auch schauen, wie man diese Energie in eine positive Richtung kanalisieren könnte, damit sie nicht nur destruktiv ist.
Diese letzte Antwort ist länger geworden als erwartet. Die
Kamera ausschneiden.
Ich bedanke mich, Herr Santer, für das interessante Gespräch.
Gerne.
Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie gewohnt in 2 Wochen. Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie jederzeit online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.